Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Diese Aufnahme findet statt am 4. April 2018 und nach den Ereignissen der vergangenen Wochen werden wir uns natürlich auch in dieser Woche den Entwicklungen um den Fall Skripal zuwenden, der ja doch die Wendung nimmt, von der man vielleicht gehofft hat, dass er sie auch nimmt, nämlich ins Abseits. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, sondern erstmal begrüßen Helga Zeplarusch. Hallo Helga.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Also damit gleich zum Einstieg. Wie ist deine Einschätzung gegenwärtig zu diesem Fall? Es ist ja jetzt doch aufgetreten, dass es nicht so ganz nachgewiesen werden kann, wer nun die Quelle ist dieses Nerven- oder Kampfstoffes. Wie ist deine Sicht? Was weißt du und wie schätzt du ein, wo sich das gerade hinbewegt?
Ja, also das ist wirklich unglaublich, weil die Experten bei diesem britischen Laboratory, also diesem Laboratorium Portendown, ein gewisser Gary Aitkenhead, der Chef davon, hat also gesagt, sie haben also einwandfrei feststellen können, dass es sich um ein Novichok-Nervensubstanz handelt, also Nervengas handelt, aber die Quelle, wo das herkommt, ist absolut nicht identifizierbar. Und das hatte ja schon vor einigen Tagen oder sogar schon etwas länger der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan, Greg Murray, gesagt, dass er von verlässlichen Quellen erfahren hat, dass die Wissenschaftler von diesem Lab sich nicht dazu hergeben wollten, die Beweise zu produzieren, um die Aussagen von Theresa May und Boris Johnson da nachträglich mit einem Beweis zu versehen. Und das ist natürlich wirklich unglaublich. Also wenn man wirklich nochmal sich vergegenwärtigt, dass Theresa May und Boris Johnson verlangt haben, dass also die gesamte NATO, die gesamte EU sich da in Solidarität hinter diese Anschuldigung stellt und das also wirklich eine ungeheure Provokation war und jetzt sich eben herausstellt, es gibt keinen Beweis dafür, aber dass eben Leute wie Frau Merkel und auch offensichtlich Macron bereit waren, wirklich in diese Provokation gegenüber Russland zu gehen, ohne irgendeinen hieb- und stichfesten Beweis zu haben, das ist schon etwas, über das man wirklich mal nachdenken sollte und auch die Schlussfolgerungen ziehen. Ich habe ja in einem Artikel geschrieben, es hat nur einen Tag gebraucht, nachdem die Frau Merkel ihren Amtseid geschworen hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, bis sie da diese Unterstützung für May ausgesprochen hat. Also das ist wirklich, also das ist keine kleine Sache, sondern das ist eine Eskalation, die also droht, einen kalten Krieg zu entfachen. Da sind wir eigentlich schon mittendrin, der aber sehr schnell dann auch zu einem heißen Krieg werden kann. Also das ist keine kleine Sache. Die Russen haben ja von vornherein abgelehnt, dass sie irgendetwas damit zu tun haben. Und die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sakharova, und ich glaube auch der Peskov, also der Sprecher vom Kremlin, ich weiß jetzt nicht, ob das seine genaue Position ist, auf jeden Fall haben mehrere russische Offizielle gesagt, die Tatsache, dass Großbritannien sich absolut geweigert hat, mit Russland zu kooperieren, spricht wirklich dafür, dass es eine Provokation ist, die durch den britischen Geheimdienst lanciert wurde. Und die Russen haben ja auch bei der heutigen Sitzung der Organisation zum Verbot von Chemiewaffen, der OPCW, den Vorschlag gemacht, dass die Briten und die Russen gemeinsam diesen Vorfall untersuchen sollen. Und das wurde von der britischen Seite sofort abgelehnt mit dem Argument, das sei ein perverser Vorschlag. Also das ist wirklich unglaublich. Aber natürlich ist die ganze Sache jetzt in sich zusammengefallen und die Briten haben auch versucht, schon zurückzurudern, indem sie gesagt haben, nein, sie hätten ja nie gesagt, die Russen wären daran schuld. Daraufhin haben die Russen sofort ein Video produziert, wo natürlich Boris Johnson vollmundigst da ausholt gegen Russland. Aber das ist schon ein Autoritätsverlust und ein, also im Grunde sind die oft mit einer Lüge erwischt worden, weil die natürlich auch ursprünglich behauptet hatten, dass, also der Boris Johnson hatte behauptet, dass die Experten von Portendown absolut bestätigt hätten, dass es eine russische Handschrift trägt. Und das war eben offensichtlich gelogen. Also das ist wirklich eine ungeheuerliche Sache, aber man kann wirklich nur hoffen, dass jetzt die Experten von der OPCW, die werden jetzt eine Untersuchung beginnen. Die haben schon festgestellt, dass es also Militär, also von militärischer Qualität ist, dieser Novichok-Stoff, dass es aber so ausgefeilte Methoden braucht, um diesen Stoff zu erzeugen, dass es eigentlich darauf hinweist, dass doch ein Staat involviert wäre, weil das also wohl auch sehr gefährlich ist und super Experten braucht. Also das ist nicht etwas, was man gerade mal so im Hinterzimmer eben produzieren kann. Die werden das jetzt untersuchen und ich denke mal, da wird noch einiges Interessante zutage kommen. Die Experten haben schon gesagt, dass es ganz offensichtlich eine geheime Stätte gibt, die entdeckt werden muss, einfach aufgrund der internationalen Sicherheit. Also da kann man einiges noch erwarten. Und im Grunde haben alle wirklich ihre Farben und ihre Intentionen da gezeigt. Ich meine, Trump hat sich ja quasi überhaupt nicht dazu geäußert, was also das große Missfallen der britischen Presse erzeugt hat, dass Trump eben nicht voll und ganz hinter ihnen steht, obwohl er natürlich 60 Diplomaten auch hat ausweisen lassen. Allerdings ist es zwischen dem State Department und dem Kreml inzwischen bestätigt worden, dass beide Seiten quasi damit einverstanden sind, dass die ausgewiesenen Diplomaten durch andere ersetzt werden, also auf beiden Seiten. Was Ähnliches habe ich jetzt von Deutschland, die ja auch 4 Diplomaten ausgewiesen haben, noch nicht gehört und natürlich ganz gewiss nicht von den Briten. Also das ist wirklich eine ungeheuerliche Sache und zeigt eigentlich wirklich sehr deutlich, dass die Frau Merkel bereit war, wirklich auf eine britische Provokation einzugehen, die hochgefährlich ist. Und also ich denke, das muss ein Nachspiel haben. Die Frau Merkel soll dazu eine Erklärung abgeben. Also die Russen verlangen auch von der britischen Regierung, dass sie sich formell entschuldigen und ihre Anklagen da zurückziehen. Und ich denke, die Frau Merkel sollte ebenfalls da wirklich eine Erklärung zu abgeben und eingestehen, dass sie da wirklich einen schweren Fehler gemacht hat.
Ja, absolut. Es müsste ja auch gerade diejenigen eigentlich ja irgendwie stärken, die seit vielen Jahren auch in Deutschland sich einsetzen für den Dialog mit Russland und die eben nicht auf jede von diesen halbgaren Stories immer wieder draufspringt. Aber um vielleicht, darauf kommen wir vielleicht noch, ein Argument, was immer wieder gemacht wird in dieser Art von Zusammenhängen in den letzten Jahren, ob es jetzt um den Fall Syrien war oder die Tatsache, dass eben Bashar al-Assad Unterstützung oder beziehungsweise Unterstützung von Russland hat. Da wurde immer wieder dann gesagt, Moskau würde sich damit international isolieren und allein dastehen. Dennoch findet gerade die Moskauer Konferenz für internationale Sicherheitsfragen statt, die überhaupt nicht den Eindruck macht, Russland wäre in irgendeiner Form isoliert. Es werden wichtige Fragen besprochen. Kannst du ein bisschen etwas darüber sagen? Du hast es vor der Sendung erwähnt. Welches Gewicht gibst du denn dieser Konferenz, die dort gerade stattfindet? Und was bedeutet das für uns hier?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, 95 Staaten nehmen teil. Der chinesische Verteidigungsminister ist auch hingefahren mit der expliziten Idee, Russland zu unterstützen und ein Signal an den Westen zu schicken, dass die Allianz zwischen Russland und China noch enger geworden ist, gerade jetzt eben auch aufgrund dieser Skripal-Affäre und natürlich auch dem Handelskrieg zwischen USA und China. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Und es ist eine riesige Konferenz. Ich glaube, 700 Teilnehmer, 450 Presse oder also jedenfalls ungefähr so viele. Und es sind also dort die ganzen Chefs von führenden Organisationen, der UN, der Shanghai Cooperation Organisation, Rote Kreuz, also ist eine Top-Konferenz. Und Putin hat nicht daran teilgenommen, weil er ist jetzt in Ankara und hat einen Gipfel mit Erdogan, der auch sehr wichtig ist, hat also nur in Klammern dort ein Kernkraftwerk, das Russland gebaut hat, eingeweiht und hat also in der Rede wirklich sehr, sehr gut argumentiert, warum Kernenergie für die gesamte Wirtschaft und wirtschaftlichen Fortschritt eines Landes extrem wichtig ist. Das sollten mal hier einige Leute sich anhören. Aber auf dieser Sicherheitskonferenz wurde seine Rede verlesen und auch hat natürlich der russische Verteidigungsminister Shoigu eine Rede gehalten und auch der Chef vom Geheimdienst FSB. Und alle haben im Grunde darauf hingewiesen, dass eine internationale Kooperation und Koalition notwendig ist, um den Terrorismus und ISIS weiter zu bekämpfen, dass sie zwar fast besiegt sind in Syrien, dass aber völlig klar ist, dass ohne eine internationale Kooperation diese Terroristen einfach ihren Standort verlagern nach Afghanistan oder meinetwegen auch nach Europa, dass sie also nach wie vor eine riesengroße Bedrohung darstellen. Und der Chef vom SFB hat also auch darauf hingewiesen, dass es Anzeichen gibt, dass ISIS und Al-Qaida im Augenblick fusionieren. Also die Gefahr ist überhaupt nicht beseitigt und es ist also wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eben wirklich erkennt, die Konfrontation mit Russland und China ist angesichts der realen Probleme, wo also einer der Redner, ich glaube, es kann sogar sein, dass es Shoigu war, der darauf hingewiesen hat, dass in der Welt immer mehr Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden und dass es also wirklich für den Weltfrieden hochgefährlich ist. Und dass deshalb also wirklich, wirklich die Lektion, die man aus dieser ganzen Entwicklung ziehen muss, ist, wir müssen zu einem Dialog mit Russland und China zurückkehren. Es muss eine Zusammenarbeit geben und man muss sich um die wirklich wichtigen Fragen, eben internationale Sicherheit, Abrüstung, Armutsbekämpfung, humane Weise, die Flüchtlingskrise zu lösen durch Wirtschaftswachstum in Afrika und Nahost. Diese Fragen müssen auf die Tagesordnung und also alle Leute, die da in diese kalte Kriegsmentalität verfallen sind, ohne Beweise, als reine Provokation, die sollten sich wirklich mal in die Augen, im Spiegel angucken. Das ist im Übrigen das, was einer der russischen Sprecher gesagt hat, dass also der Boris Johnson jetzt in die Augen seiner europäischen Kollegen blicken soll. Und angesichts der Lügen, die da verbreitet worden sind. Also diese Sicherheitskonferenz in Moskau ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie einfach zeigt, es gibt wichtige Themen, über die man sprechen sollte und diesen Weg des Kalten Krieges da verlassen soll.
Ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Russland und China ein engeres Verhältnis entwickeln, werden sicherlich viele denken, dass es irgendwie auch recht natürlich ist. Und leider gibt es aber, habe ich festgestellt, auch eine ähnliche Reaktion, wenn jetzt man die Schlagzeilen liest über den Handelskrieg, der sich also ja nicht anbahnt, sondern der irgendwie im Gang ist zwischen den USA und China. Als wäre das quasi eine Selbstverständlichkeit, ist doch klar, sind Rivalen und so weiter. Dabei, was mir aufgefallen war, ist, dass der Kontext ja nicht so ganz deutlich ist. Denn immerhin, ich erinnere mich, dass in einer Sendung im letzten Quartal, glaube ich, des letzten Jahres, da war das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping. Und wir hatten darüber damals gesprochen, dass es doch eigentlich sehr positiv gelaufen war, dass doch umfangreiche Verträge unterzeichnet worden sind, Absichtserklärungen und so weiter. Und es klang eigentlich alles sehr, sehr gut. Trump hatte eine hervorragende Rezeption dort in Beijing. Das heißt, ich würde gerne mal in diesem Kontext auch fragen, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Und ist das tatsächlich ein Handelskrieg, der sich da abspielt? Und wenn ja, dann zwischen wem eigentlich? Weil es macht mir ehrlich gesagt vordergründig keinen Sinn, dass es direkt von Trump käme.
Naja, es ist natürlich so, die USA haben ein riesiges Handelsdefizit mit China. Und Trump will also, dass dieses Handelsdefizit reduziert wird. Nun haben beide Seiten, also erstmal Trump hat eine Liste aufgeführt von, also Sachen, die da mit Zöllen belegt werden sollen, von, also wo es insgesamt darum ginge, das Defizit um 60 Milliarden zu reduzieren. Daraufhin hat China geantwortet, dass sie ihrerseits jetzt eine Liste gemacht haben, wo also Sojabohnen, Autos, Whisky und ähnliche Sachen draufstehen. Das ist jetzt noch nicht akut, tritt das in Kraft. Und also es ist absolut nicht unmöglich, dass das auf dem Verhandlungsweg noch verhindert wird. Also es könnte zum Beispiel sein, dass der Trump will, dass die Chinesen freiwillig das Handelsdefizit um etwa 100 Milliarden reduzieren und dass man dann eben nicht in diese Strafzölle da reingeht. Ein viel besserer Vorschlag ist natürlich das, was der chinesische Premierminister Li Keqiang gesagt hat. Der hat gesagt, es gibt noch eine andere Weise, wie man das Handelsdefizit überwinden kann, indem man nämlich den Handel massiv ausweitet und nicht nur auf bilateraler Weise, sondern eben vor allen Dingen durch gemeinsame Joint Ventures, also gemeinsame Investitionen in Drittländern. Und das ist natürlich der Weg, wie man eigentlich aus dieser Situation herauskommt. Und es gibt ja doch jetzt viele Chinesen, auch CGTN, also der offizielle Fernsehsender, die eben gesagt haben, der Weg, wie man das Problem lösen könnte, wäre eben Infrastruktur. Die USA haben einen enormen Bedarf an Infrastruktur. Trump hat ja im Wahlkampf versprochen, 1 Billion in Infrastruktur zu investieren. Und jetzt zeigt sich ja, dass er wirklich massive Probleme bei der Finanzierung hat, weil nur mit privaten Mitteln wird das nicht gehen, weil die Investoren vor allem natürlich 12% Profit haben, was Infrastruktur nie abwerfen kann. Ist auch nicht der Sinn von Infrastruktur. Und die Neocons in der Republikanischen Partei sind strikt dagegen, dass das aus dem Haushalt kommt. Und deshalb ist das wirklich noch total nicht gelöst. Die Chinesen haben umgekehrt 1,4 Billionen an US Treasuries als Reserven und könnten diese über eine Infrastruktur in die Infrastruktur in Amerika investieren. Und wie gesagt, dieser Vorschlag wurde jetzt schon, der kommt ursprünglich, also glaube ich, von uns, also haben wir zuerst gesagt, aber inzwischen wird das auch von CGTN aufgegriffen, verschiedene Professoren haben darüber gesprochen. Also da gibt es wirklich viele Wege, wie man einen Handelskrieg zwischen den USA und China verhindern kann. Und ich würde mal sagen, wenn man den Stil von Trump jetzt doch über eine gewisse Zeit beobachtet, auch wie er zum Beispiel im Fall von Korea sich verhalten hat, also ich würde mal vermuten, dass der Trump jetzt nicht nur eine Linie fährt, sondern er macht halt oft ziemlich harte Töne und dann zieht er doch ein Kaninchen aus dem Hut und kommt dann mit einer ganz anderen Lösung hervor. Also ich denke mal, die Methode von Trump ist, dass er immer einerseits halt scharfe Formulierungen wählt, wie ja auch gegenüber Russland. Aber dann hat er gleichzeitig angekündigt, dass er einen Gipfel haben wird mit Putin also relativ zeitnah. Also das würde ich mal sagen, ist noch nicht wirklich festgelegt, wie sich dieser Handelskonflikt da, wie das enden wird. Aber ich würde wirklich sagen, es muss wirklich dazu führen, dass die USA mit der neuen Seidenstraße kooperieren. Das hat Xi Jinping mehrfach vorgeschlagen. Und wie gesagt, der Trump hat halt eine extrem schwierige innenpolitische Situation. Aber ich denke mal, es gibt viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es dazu kommen kann.
Es wäre ja tatsächlich eine gar nicht dumme Vorgehensweise, wenn der Trump tatsächlich die so zumindest den Teil der Weltöffentlichkeit, die damit beschäftigt sind, sich zu echauffieren, was er für ein furchtbarer Typ ist, wenn er denen ständig Feuer oder Futter liefert für neue Tweets und lange Diskussionen auf Facebook und so weiter und dann in Ruhe andere Dinge machen kann. Aber werfen wir doch nochmal einen Blick auf das, was der US-Präsident jetzt in dem kommenden Jahr alles so im Kalender hat. Es stehen eine ganze Reihe von hochrangigen Treffen an, unter anderem mit Putin, aber auch noch mit einer Reihe von anderen Staatsführern. Daher würde ich das auch dir nochmal zurückgeben. Das sieht eigentlich nach dem, was ich so übersehen kann, zumindest ganz hoffnungsvoll aus, vor allen Dingen, weil ja auch der Kim Jong-un auf dieser Liste steht von Leuten, die er treffen möchte. Kannst du das eigentlich erstmal bestätigen, weil man liest darüber nicht sehr viel? Und was weißt du und wie schätzt du das ein?
Ja, also der erste Gipfel wird also noch diesen Monat stattfinden. Da wird der Shinzo Abe von Japan nach Mar-a-Lago, also in das Privatanwesen von Trump in Florida, kommen. Und das ist ja also auch sehr wichtig, weil da geht es natürlich um Korea, aber es geht auch um das ganze Verhältnis zu Russland. Da hat sich ja Abe in der letzten Zeit sehr stark auf Russland zubewegt. Und also das sind wirklich wichtige Fragen, die da anstehen. Dann natürlich Kim Jong-un, der ja auch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon sich treffen will. Abe wird einen Gipfel haben mit Kim Jong-un und dann eben im Mai voraussichtlich Trump und Kim Jong-un. Also das ist eigentlich eine Kombination von Leuten, also die Anzeichen wirklich geben, dass die Korea-Krise vielleicht doch eine positive Lösung finden kann. Also das sieht eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll aus. Und natürlich, also dass Trump trotz, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass diese ganze Skripal-Affäre eigentlich nur eine Fortsetzung ist von Russia-Gate und Trump-Gate, also der Versuch, den Trump daran zu hindern, das Verhältnis zu Russland auf eine vernünftige Basis zu bringen. Und dass er da im Grunde trotz dieser ganzen Eskalation mit der Ausweisung von Diplomaten auf beiden Seiten, dass er trotzdem dann quasi mit Trump telefoniert und der Gipfel kurzfristig beschlossen wird. Das zeigt einfach, dass die ganzen Versuche der Neokons und der Neoliberalen, der oligarchischen Fraktion nicht funktionieren, sondern dass Trump genauso wie Xi Jinping und auch Putin im Grunde eine Politik verfolgen, dass auf der Ebene der Präsidenten der großen Mächte man eben auch die übelsten Machinationen da ausmanövrieren kann. Und ganz offensichtlich sind diese drei Staatschefs doch von einem ganz anderen Kaliber als viele andere vielleicht in Europa.
Nun, werfen wir noch ein bisschen einen Blick auf das, was China zurzeit so tut und wie sich auch andere dazu verhalten. Momentan wird ja doch, ich sag mal, vielleicht hier und in den USA, also so im westeuropäisch oder transatlantischen Raum, wird natürlich vor allen Dingen von den Briten diese Narrative vorgeschoben, dass die Daseinsform des Menschen eben permanenter Konflikt ist und Nullsummenspiel, also der Aufstieg des einen immer den Absturz und den Machtverlust des anderen bedeuten muss. China, das haben wir in dieser Sendung schon sehr oft und wir werden es auch wahrscheinlich immer wieder diskutieren, folgt einem ganz anderen Modell der harmonischen Entwicklung der gesamten Welt. Und es gibt tatsächlich doch auch in Europa Länder und Regierungen, die ja das ernst nehmen und dem auch entgegengehen wollen. Und so dazu gehört jetzt, nach dem, was ich gehört habe, auch Österreich. Was weißt du über unseren schönen Nachbarn im Süden?
Ja, sogar zwei Nachbarn, Schweiz und Österreich. Also zuerst mal ist die größte Delegation Österreichs jemals nach China gereist. Der Präsident Van der Bellen, der Kanzler Sebastian Kurz, vier weitere Minister, 170 Chefs von Firmen, also Firmenchefs. Und die verbringen also jetzt 5 Tage in China. Und der Kanzler Kurz hat also gesagt, dass da Österreich voll und ganz mit der neuen Seidenstraße zusammenarbeitet und dass da absolut der nach oben alles offen ist, was den Umfang angeht. Also das ist wirklich wichtig. Österreich hat also absolut die Intention, zu einem Dreh- und Angelpunkt zu werden für die Seidenstraße, was natürlich die geografische Position von Österreich die ist natürlich extrem interessant in Bezug auf Osteuropa, den Balkan. Und naja, da muss man halt sehen, ob das für immer dann an der bayerischen Grenze irgendwann mal für immer aufhört oder ob es vielleicht doch einen Einzug der Vernunft gibt, dass es auch im Interesse Deutschlands wäre, genau in diese Richtung zu gehen. Ähnlich ist es mit der Schweiz. Da ist also jetzt der Schweizer Außenminister in Beijing und hat sich dort mit, ich glaube, mit Wang Yi und Yang Jishi getroffen. Und die haben also festgestellt, dass das chinesisch-schweizerische Verhältnis auf dem besten Niveau aller Zeiten sich befindet. Und ich meine, Präsident Xi war ja auch letztes Jahr in Davos und in Genf und hat also da schon die Bedeutung der chinesisch-schweizerischen Zusammenarbeit betont. Und das ist ganz offensichtlich dabei, jetzt in die Tat umgesetzt zu werden. Also ich denke mal, das ist einfach auf dem Vormarsch. Wir haben ja schon gesprochen über Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. Und ich bin also wirklich überzeugt, dass auch in Deutschland mehr und mehr Mittelständler, mehr und mehr andere Menschen feststellen, dass die Kooperation mit der neuen Seidenstraße in der Tat im ureigensten Interesse für die deutsche Wirtschaft wäre. Man könnte die elendige Diskussion um Hartz IV und die Armut, das könnte man sehr gut überwinden, indem man viele, viele neue produktive Arbeitsplätze schafft und damit die Armut in einer Weise überwindet, die eben nicht in einem Almosen besteht, sondern in der Höherqualifizierung der Arbeitskräfte. Und genau das werden wir versuchen, so lange bekannt zu machen und dafür zu werben, bis es eine Realität wird.
Ja, Helga, Gleiches gilt ja für Afrika. Ein Kontinent, der insofern von außen betrachtet schon eigentlich immer Fragen aufwerfen sollte, gerade weil es eben ein so enorm ressourcenreicher Kontinent ist. Also ich meine sowohl Ressourcen, die also in den Böden stecken, in der Vegetation, aber es gibt halt auch sehr viele Menschen. Und eigentlich spreche alles dafür, dass Afrika also unheimlich reich, ja, und wahrscheinlich also nicht nur sich selbst, sondern Afrika könnte wahrscheinlich die ganze Welt mit Nahrungsmitteln versorgen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber es wäre sicherlich möglich. Und in Afrika, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sieht man tatsächlich ja die Rolle Chinas sehr, sehr viel ähnlicher zu dem, was du eben beschrieben hast, als das die Politiker hier tun. Man freut sich über die Investitionen, es werden Verträge gemacht, wir haben ja über diverse Projekte schon berichtet und jetzt kommt sogar ein Land möglicherweise wieder auf die Beine, das auch extrem, extrem viel gelitten hat unter der britisch-imperialen Politik, nämlich Simbabwe. Kannst du zu dem Fall etwas sagen?
Ja, das ist die zweite riesige Delegation, die sich gerade in China aufhält. Also der neue Staatschef mit, ich glaube, 12 Ministern und ebenfalls vielen Firmenchefs sind auch auf einem fünftägigen Reise nach China im Augenblick unterwegs. Und das intensiviert natürlich die Verhältnisse, die schon vorher mit Mugabe da waren. Und das geht also alles in die Richtung der weiteren Integration von mehr und mehr afrikanischen Staaten mit der neuen Seidenstraße. Und es ist auch dieser neue Geist, der mit Sicherheit wirkt, wenn der gegenwärtige Chef der Afrikanischen Union, Kagame von Ruanda, eben die Europäer aufgefordert hat, ihre Einstellung gegenüber Afrika zu ändern. Und das ist in der Tat ein Wort, was also hoffentlich in den Ohren klingelt, weil bisher sieht man also von der EU zumindest dieselbe Freihandelsmentalität, die ja zum Glück von der Hälfte der afrikanischen Staaten bei dem letzten Gipfel mit der EU abgelehnt wurde, weil es natürlich die nicht wettbewerbsfähigen afrikanischen Produkte vollkommen platt machen würde. Und ja, die EU hat bisher nichts produziert, was irgendwie da auf einen Sinneswandel hindeuten würde. Aber ich denke mal, das Selbstbewusstsein der Afrikaner ist gewachsen. Und es gibt ja auch also von Indien, von Japan eben auch durchaus Anzeichen vermehrter Investitionen. Also im Grunde ist es so, Also die Seidenstraße wächst, sie wächst in Asien, in Lateinamerika, in Afrika. Und man kann wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, wenn Deutschland und die anderen Staaten, die da noch hinterher hängen, sich nicht bald wirklich eines Besseren besinnen, dann werden sie von der Geschichte absolut an den Rand gedrückt zum Schaden der Bevölkerung. Also die Frau Merkel fährt ja jetzt diesen Monat nach China. Der ehemalige Chef von Siemens, von Pira, hat die deutsche Regierung aufgefordert, endlich jetzt eine positive Haltung einzunehmen, nicht länger als Zaungast sich die Sache nur anzugucken oder eben ja wirklich da die Gefahr, dass die deutsche Bevölkerung da großen Schaden nimmt. Also meine Aufforderung an Merkel und im Grunde alle Verantwortlichen, die da eine Rolle spielen können in der Diskussion, es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass Deutschland in Bezug auf Afrika aufhört, nur grüne Politik zu verbreiten oder sogenannte nachhaltige Investitionen zu machen, die natürlich in der Realität eben keine Großprojekte sind. Afrika braucht aber erstmal umfassende Infrastruktur, Häfen, Schnellbahnen, Eisenbahnen, ein Straßennetz und natürlich auch Elektrizität, Kommunikation. Also Afrika braucht erstmal umfassende Infrastruktur, um den Sprung zur Industrialisierung zu schaffen. Und wer das nicht für richtig hält, weil er irgendwelche Spinnen beschützen will, die sich da in irgendeiner Öko-Nische angesiedelt haben, der ist einfach menschenverachtend, weil es geht wirklich darum, Bedingungen zu schaffen, dass der bald bevölkerungsreichste Kontinent wirklich vernünftige Bedingungen hat, eine Zukunft, wo junge Leute eine Chance haben, ein erfülltes Leben zu führen und nicht, wie es jetzt passiert, noch immer in Tausenden durch die Sahara sich quält und viele dabei verdursten, darüber wird so gut wie gar nichts berichtet, oder dann im Mittelmeer ertrinken oder dann in sogenannten Auffanglagern da eingepfercht zu werden. Also diese Flüchtlingspolitik der EU ist eine Bankrotterklärung und die Kooperation der europäischen Nationen mit China in Afrika, wie das jetzt von Italien im Fall von Transaqua gemacht wird, das ist der richtige Weg. Also ich bitte Sie alle, treten Sie mit uns in eine wirkliche Debatte darüber ein und helfen Sie uns, wirklich die Politik hier zu verändern, weil das hier in Deutschland, das in die falsche Richtung läuft, das haben wir ja gerade im Fall des Skripal-Falls gesehen. Und vielleicht ist ja der Schock, dass es wirklich ein totaler Fehlschlag war, ein Anlass, mal auch ein paar andere Parameter zu überdenken. Aber dazu brauchen wir natürlich Ihre Unterstützung. Deshalb setzen Sie sich mit uns in Verbindung und helfen Sie mit.
Helga, wir sind zwar ein ganz kleines bisschen über der Zeit, aber ich würde trotzdem noch an die Sendung nicht beenden wollen, ohne nicht nochmal die Frage der Lage des Finanzsystems kurz anzusprechen, weil das in den vergangenen Wochen du auch immer wieder diesen Punkt thematisiert hast, als etwas, woran man eine gewisse Metrik festmachen kann. Also mit anderen Worten, dass es nicht ewig einfach so sich weiterschleppt, sondern du gehörst ja zu den relativ wenigen Leuten, die eben sagen, dass das Finanzsystem in der Form nicht weiter bestehen kann. Wie siehst du das denn gegenwärtig?
Ja, das ist hochgefährlich, weil alle Parameter sind da für eine Wiederholung des Crashs von 2008 auf einer höheren Ebene beziehungsweise einer größeren Größenordnung. Also ein neues Phänomen, was jetzt dazugekommen ist, was also auch in den Finanzmedien Niederschlag gefunden hat, ist die Tatsache, dass die LIBOR-Rate, also die Rate der Kredite zwischen den Banken, schneller angestiegen ist als die Rate der Federal Reserve. Und das war genau der Umstand, der auch der Vorbote war von 2008. Und das ist also eine der Punkte, die also wirklich darauf hinweisen, dass wir uns in einer absoluten Gefahrenzone bewegen. Und wir haben also mit Experten und Insidern gesprochen, die eben auch gewarnt haben, dass es gar nicht auszuschließen ist, dass die Finanzkräfte oder die oligarchischen Kräfte, die im Augenblick vom Finanzsystem profitieren, dass die einen Crash auch bewusst auslösen könnten, um quasi das dem Trump dann anzulasten. Also ich denke mal, wenn sich erweist, was wir stark vermuten, dass der britische Geheimdienst die Skripal-Affäre selber inszeniert hat, dann ist es auch nicht auszuschließen, dass sowas gemacht wird. Und dagegen gibt es nur ein einziges Mittel. Das wäre, dass man ab sofort die ganze spekulative Blase austrocknet durch ein Glass-Steagall-Trennbankensystem und dann zu einer hamiltonischen Politik zurückkehrt, wie es in Amerika in der Frühphase der amerikanischen Republik der Fall war, oder dann eben auch nochmal von Roosevelt wiederholt wurde, was im Übrigen sehr stark die chinesische Finanzpolitik ist. Und Xi Jinping hat gerade drei Prioritäten genannt, wo also alle Anstrengungen gemacht werden müssen, die zu lösen. Das erste ist die Gefahr von einem Finanzkrach. Das zweite ist die Überwindung der Armut. Und das dritte ist die Luftverschmutzung zu überwinden. Und in allen drei Bereichen ist China also wirklich sehr aktiv, das anzugehen. Aber eine ähnliche Vorsicht sieht man im Westen nicht. Und das Damoklesschwert eines neuen Finanzkraches hängt wirklich über der Welt. Also deshalb helfen Sie uns auch, unsere Lösungsvorschläge mit Glass-Steagall, Trennbankensystem, neues Kreditsystem und dann Kooperation mit den Finanzinstitutionen der neuen Seidenstraße wie AIIB und Ähnlichen auf die Tagesordnung zu stellen.
Helga, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit finden konntest diese Woche, und mein Dank natürlich auch an die Zuschauer und Zuhörer. Schalten Sie auch wieder ein und sorgen Sie dafür, dass die Sendung bekannter wird, aus den in der letzten halben Stunde diskutierten Gründen. Also bis zur nächsten Woche, Helga. Vielen Dank.
Ja, tschüss.